Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Walder-Stauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute erneut bei mir Janne und Klaus Weinzierl. Hallo ihr beiden.
Hallo Martin. Hallo Martin.
Und wir wollen heute auf ein Thema blicken, das vielleicht etwas unerwartet ist. Wir wissen, dass 1933 mit der Machtergreifung ein Bruch durch diese Stadtgesellschaft und durch dieses Theater geht und viele Menschen die Flucht ergreifen. Es gibt aber Menschen, die aus verschiedensten Gründen bereits vor 1933 die Kammerspiele in München verlassen müssen. Mit welchem Schicksal wollt ihr heute beginnen?
Ich würde gerne anfangen mit einer Schauspielerin und ihrem Mann Bertolt Viertel und Salka Viertel, die als Salomea Steuermann
an den Kammerspielen
gastiert hat und die bereits, weil Bertolt Viertel als Regisseur und auch Drehbuchschreiber ein Engagement in Hollywood bekam, und zwar, das war Murnau, der ihn holte, der Nosferatu Regisseur, und die sind schon 29 nach Hollywood gegangen und wollten 1932 eigentlich zurückkehren, weil die Zeit dieses Vertrags abgelaufen sind, und haben aber dann bereits mitbekommen, was hier sich ereignet und der aufkommenden Gewalt der SA, vor allen Dingen in Berlin ja auch, da waren nochmal sehr große Gegensätze zu dem, wie es in München wurde, es etwas mehr unter den Teppich gekehrt. Jedenfalls sind die dort geblieben und haben während der ersten Jahre und bis weit in die 40er Jahre eine wesentliche Rolle gespielt, um Menschen, die aus Europa fliehen mussten, Affidavits zu verschaffen und die Möglichkeit, nach Amerika zu kommen. Oder, wenn sie es nicht durften, ihnen Wege zu weisen, wie sie in Mexiko überleben können.
Also Affidavit für sie bürgten und auch finanziell
sie unterstützten. Und das, also die Salka Viertel hat darüber über ihre Memoiren veröffentlicht. Und es ist ein Buch, das leider kein Register hat. Es ist eine ungeheuer große Zahl an Künstlern, die ihre Hilfe in Anspruch genommen
haben. Und wirklich nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe der Menschen, die an den Kammerspielen engagiert waren und flohen, tauchen in dem Salka Viertel und Bertolt Viertel Umkreis wieder in Amerika auf.
Ja. Also das ist praktisch ein Muss, dieses Buch zu lesen, wenn man sich mit dem Exil und der Filmwirtschaft in Amerika in den 30er Jahren.
Und sag mal, ist das auf Englisch erschienen?
Das ist ursprünglich auf Englisch erschienen und dann.
Unter welchem Titel? Das ist ein toller Titel. Liefern wir nach. Sie weiß es sonst immer und ich habe es hier, aber ihr sagt dann immer, ich würde blättern.
Also ich würde ja, gerne. Blätter, das ist, du kannst gerne blättern. Das ist ja für unsere Zuhörerinnen auch interessant. Das ist hier Work in Progress. Man muss sich auch vielleicht mal beschreiben, wie wir hier sitzen. Wir haben zwischen uns einen großen Tisch voller Bücher, voller Notizen, voller Ordner mit Texten und mit Bildern, die Ausfluss sind der Recherchearbeiten. Und deswegen hört man von uns auch immer wieder ein Rascheln. Also wenn das ist Namen zutage befördert, die wir teilen wollen, dann ist das sicher.
Also ich liefere das nach, weil das ein toller Titel ist, nämlich, habe ich in Erinnerung. Ich will von zwei Komponisten sprechen. Einer gehört zu einer berühmten Familie, nämlich der Bringsheim-Mann, zu diesem Clan, Klaus Bringsheim. Der hat die Musik für Geschwister komponiert. Das war ein Klaus-Mann-Stück, das an den Kammerspielen uraufgeführt wurde, mit Therese Giese, mit Erika Mann.
Und Klaus-Mann auch.
Auch Klaus-Mann selber, der ein bisschen geschauspielert hat, aber das war ja der Autor. Und der ist sehr früh schon wie der gesamte, die gesamte Thomas-Mann-Familie, gerade in München, antisemitisch und wirklich massiv antisemitisch angegriffen worden. Und er spürte das und ging 32 nach Tokio. Und
wurde dort Professor,
wurde Professor
für Komposition
und ging, wurde interniert, konnte, weil Japan ja auch eine ganz bestimmte Rolle spielte dann in dieser Zeit bis 45 mit Deutschland, und ging nach Amerika, kam aber nach 45 zurück und konnte in Tokio wieder an der
Universität,
dort an der nennt man das
an der Universität,
Konservatorium.
Ja.
Und das war der Zwillingsbruder von der Katja Mann, also
von der Frau von Thomas Mann.
Ja. Und es gibt ein berühmtes Gemälde von denen als Kinder in so Harlekin-Kostümen.
Der andere Komponist war im Grunde Falkenbergs erster Komponist 1920, 21, 27 für ihn, für berühmte Inszenierungen die Komposition liefert, zum Beispiel Don Gill. Wird der im Spanischen Gill oder
Hill.
Don Hill von den Grünen Hosen. Das ist wieder eine ganz besondere Geschichte. Der Komponist heißt Christian Lahusen, geboren in Buenos Aires 1886. Der war mit einer selbidisch...
Sag erst mal, dass die Eltern den nach Deutschland zum Musikstudium geschickt haben.
Das weiß ich gar nicht, dass die Janne alles weiß. Okay, das stimmt. Der ist zur Schulbildung nach Deutschland geschickt, studierte in Leipzig Komposition, wurde dann 1918 Kapellmeister und Komponist für Bühnen- und Ballettmusiken an den Münchner Kammerspielen. So. Und ab 20 arbeitete er freiberuflich, heiratete eine Münchner Jüdin, Rachel Herrmann. Er, ursprünglich geboren in Buenos Aires. 1930 zog er dicht an die Schweizer Grenze, um der antisemitischen Gefährdung seiner Frau zu entgehen. 1941 hat er Aufführungs- und Unterrichtsverbot bekommen von der Reichsmusikkammer. Er weigerte sich, sich scheiden zu lassen, und es gelang ihm, sie mit einem argentinischen Pass, den er auch für sie erwerben konnte, zu schützen. Die Geschichte existiert auch nicht in den Kammerspielen.
Und er verstirbt im hohen Alter, auch wieder in der Nähe...
Überlingen.
In Überlingen,
genau,
am Bodensee.
1975. Ja. Das waren diese beiden... Dann haben wir noch einen, da müssen wir aber noch weiter recherchieren, ein Hans Merck, der als junger Mann an die Kammerspiele kommt, Schauspieler, dann und gilt als Mitgründer der Kammerspiele. So.
Da haben wir aber noch nichts gefunden.
Noch nichts im Einzelnen gefunden. So.
Aber die brauchten ja auch nicht nur Geld, sondern auch Leute, die auftraten.
Auf die Bühne.
Insofern
der wurde mit einer jungen Schauspielerin, die an den Kammerspielen wieder engagiert war, eine... jetzt habe ich... komm gleich drauf. Namen lieferte ich auch noch. Eine Konstant... Nein. Sekunde. Okay, ich krieg's gleich. Die gehen nach Nürnberg, er ist dort Intendant.
War das die Frau Costa?
Costa, Ernestine Costa.
Okay.
Ernestine Costa, genau. Und 32 wird er dort Und das ist interessant, weil wir München Hauptstadt der Bewegung. Nürnberg war das zweite Nazi-Zentrum, in dem die Dinge entwickelt wurden. Und der wurde 32 bereits als Intendant entlassen. Mit der Begründung, dass er zu viele jüdische Schauspielerinnen beschäftige. Und sie sind außer Landes gegangen, 32, zunächst nach Prag, dann nach Holland. Sie überlebten beide. Und Hans Merck und Ernestine Costa. Und jetzt nehmen wir noch, wie viel Zeit haben wir noch? Und dann nehmen wir noch,
wir können
alle gibt noch, sprechen. Noch ein paar. Fritzi Massary, die also allen Operettenfans und so weiter mit Sicherheit bekannte, war auch an den Kammerspielen, gastierte mehrmals mit zu Inszenierungen hier, also kam nicht mit einer Truppe an, sondern es wurde hier ein Stück eines englisch-irischen Autors erst deutsch aufgeführt. Sie spielte eine Rolle, war eine sehr populäre Schauspielerin, Sängerin und war liiert, verheiratet mit einem anderen sehr, sehr populären Schauspieler, der ganz viel an den Kammerspielen gastierte, Volkstheater und Kammerspiele, Max Pallenberg. Und 1932 wurde eine Aufführung von ihr in Berlin von SA, Schlägertrupps, gestört. Daraufhin sind die beiden außer Landes gegangen. Zunächst nach Prag. Pallenberg ist 1934 bei einem Flugzeugabsturz dort ums Leben gekommen. Sie ging nach Amerika zu ihrer Tochter. Und die Tochter war verheiratet mit Bruno Frank, im Grunde dem Hausautor der Münchner Kammerspiele, der mit ihr nach Amerika sofort 33, zunächst über England emigriert war. Also diese Art Geflecht. So, ein Fritz Strich. Wir wissen das von Rudolf Frank, der eine Autobiografie geschrieben hat, dem Regisseur und Oberspielleiter Anfang der 20er Jahre, dass die Kammerspiele immer wieder hochkarätige künstlerische Berater hatten. Und dieser Fritz Strich war ein Germanist, ein hochkarätiger, jüdischer, aus einer jüdischen Familie. Und er bekam 32 einen Ruf an die Universität Bern und nahm den sofort an und war damit außer Landes, hat wieder in der Schweiz wieder Türen geöffnet für Geflohene aus Deutschland, aus München, aus den Kammerspielen. Ernst Held, Janne.
Ernst Held ist ja, das ist eine ominöse Figur in der Schilderung bei Petzet, weil ihm seinem Brief, der aus Moskau ankam im Dezember 1932, die Ursache angeblich für die Verhaftung von Falkenberg im März 1933 und Edgar Weil gewesen ist.
Gewesen sei der
Grund. Die wurden ja denunziert mit diesem Brief. Der lag irgendwo im Sekretariat der Kammerspiele. Dabei verhält es sich so. Ernst Held war ein Hamburger Kaufmannssohn, Theatermacher, Dramaturg, Regisseur. Und seine Frau war eine Bankerbin, auch aus Hamburg, beide jüdisch. Und sie war mit allem, was sie hatte, der Kommunistischen Partei ergeben. Hat das Vermögen an die Kommunistische Partei weiter überwiesen sozusagen und wurde hier in München ins Gefängnis gesperrt und im Herbst 1932. Und Ernst Held schaffte es, sie gegen ein großes Lösegeld aus dem Gefängnis freizukommen. Und die beiden haben sofort Deutschland verlassen.
Also die
Erzählung von Petzet, er habe eine Einladung aus Moskau angenommen, ist einfach so eine ja, Verdeckung, Vertuschung dessen, was tatsächlich passiert ist. Als und der war. Hat im Grunde dann eine Note geschrieben an seinen Arbeitgeber, er war ja hier Hausregisseur gewesen, ja. Dass er gut und sicher in Moskau gelandet ist. Das und? War der Grund im Narrativ der Kammerspiele, warum dann Falkenberg und der Ernst Edgar Weil hier verhaftet wurde.
Aus diesen Beispielen wird ja klar, dass die Gefahrenlage für viele Menschen schon vor 1933 so absehbar und spürbar ja. war und einige Personen schon sehr bald Konsequenzen darauf gezogen haben.
Und immer wenn es, so wie es an der Wand der Therese Giese-Halle heißt, doppelgefährdet, ja? Jüdisch und links. Und die Ernst Helds wilde junge Frau, die Holzhändlers aus dem Holzhändlerklein, brachte ihn dazu, das Bankerbe seines Vaters der Kommunistischen Partei zu überschreiben. Und nicht nur das, sondern sagte, pass mal auf, der Name, der haut überhaupt nicht hin, das ist viel zu bourgeois. Der hieß nämlich Rosenbaum. Und auf die ganze Geschichte sind wir gekommen, weil vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht wurde in einem Verlag, Lichtig. Ich habe das aus einem Antiquariat in Berlin aufgetrieben, gebraucht, sehr gut, mit dem Titel Die DDR feiert Geburtstag und ich werde Kartoffelschäler von einem Anatol Rosenbaum. Und irgendwo war dieser Anatol Rosenbaum verlinkt mit einem Kammerspielregisseur Ernst Held, irgendein Stichwort. Und ich habe dieses Buch erworben, las, das war einer von der Stasi inhaftiert worden, wurde dann freigekauft von Wehner und also eine deutsch-deutsche Geschichte. Und auf der Seite 35, Freunde, heißt es, mein Großvater Edmund Rosenbaum starb. Dann geht es weiter. Mein Vater Heinrich Ernst Ludwig Rosenbaum war gegen den Willen seines Vaters ein Theaterfreak und so weiter. Dann durfte er es machen. Kurzum, dann war er in den Kammerspielen. Ich lese immer weiter, ich lese immer weiter. Also, der legte den Namen auf Betreiben seiner Frau ab, diesen bourgeoisen jüdischen Namen, und hat aus den verschiedenen Vornamen Ernst Held gemacht. So. Und damit war dieser Hintergrund plötzlich durch einen, wirklich wieder einen Zufallsfund, ein Kinderarzt, der in der DDR jahrelang eingesperrt war und freigekauft wurde.
Und dadurch sieht man, dass es eine europäische und auch eine deutsch-deutsche, wie du gerade gesagt hast, Dimension hat. Also die Eltern, die als überzeugte Kommunistinnen, die hier in den Kammerspielen wirken, 32 schon fliehen nach Moskau. Ja. Dann irgendwann mal in die DDR, in deutschsprachige Gefilde zurückkehren. Der Sohn wiederum, in einer Diktatur lebend, der DDR, richtet sich gegen diese Diktatur, wird inhaftiert und dann von der demokratischen westdeutschen BRD befreit, freigekauft von Wehner, einem Sozialdemokraten, der wahrscheinlich früher nicht Kommunist war und deswegen diese Familienbanden sich über diese Jahrzehnte hinweg und über das Exil in Moskau hinweg spannen und verbinden. Das, diese und Dimension.
Der Vater, also Ernst Held, kam nach 1945 zurück nach Ostberlin und war im Grunde Kulturfunktionär. Und verschaffte Brecht und Weigel die Lizenz für das Berliner Ensemble.
Auch dieses zeigt wieder die Verbindungen, die, das haben wir schon öfter erwähnt, die sich sowohl hier in München ergeben haben und dann aber auch im Exil oftmals, dass sich Menschen helfen konnten oder begegnet sind an Orten des Exils oder eben danach. Ja. Und dass auch die Netzwerke, die vor der NS-Zeit bestanden, relevant waren für die Rettung von Personen. Ja.
So, und jetzt haben wir zum Schluss noch einen Karl Kieser, der und Sibylle Binder. Pass auf, überraschend. Karl Kieser im Narrativ der Kammerspiel, der war von der Spielzeit 29-30 bis praktisch ohne Begrenzung, 33, Mitglied des Ensembles der Münchner Kammerspiele und hat zum Beispiel Polonius in Shakespeares Hamlet gespielt, Jahrgang 1891. So, etwas verglichen mit anderen älteren Schauspielern. So, der ist in der Geschichte der Kammerspiele derjenige, wo es heißt, es reisten Therese Giese zusammen mit Erika Mann, ebenso wie Karl Kieser und Sibylle Schloss, rechtzeitig in die Schweiz.
Das wieder PZ 1973.
Seite 252. Wieder durch Zufälle über Anno und, kamen wir drauf, dass Karl Kieser im Dezember noch in München in der Premiere Die Ratten spielte.
Dezember 32.
Seine letzte Rollenbesetzung an den Münchner Kammerspielen. Im Januar, am 3. Januar 33, wird in der Wiener Tageszeitung Der Tag für den 24.01.33 die Premiere der Uraufführung von Richard Duschinskis Kaiser Franz I. von Österreich im Raimundtheater, Regie Dr. Breminger, angekündigt, mit Sibylle Binder als Kaiserin Elisabeth und Karl Kieser aus München. Die 25. Aufführung lobte Der Tag am 16. Februar 1933, die 50. Aufführung die Illustrierte Kronenzeitung am 5. März 1933. Und am 14. April 1933 meldete die Wiener Tageszeitung die Stunde, dass Karl Kieser für die nächste Spielzeit an das Deutsche Volkstheater in Wien verpflichtet worden war. Der kehrte nicht mehr zurück. Und er spielte mit Sibylle Binder, die auch nicht mehr zurückkehrte.
Und dem Kammerspielensemble angehörte.
Die dem Kammerspielensemble einmal angehört hatte, und zwar so angehört hatte, dass sie die zweite Ehefrau Otto Falkenbergs war, aber weil sie so ungehemmt ehrgeizig war und unbedingt nach Berlin wollte, ging die dann 22 nach Berlin.
Du zitierst vermutlich jemanden mit dieser Formulierung.
Ich zitiere einen aus dem Narrativ der Kammerspiele. Da habe ich jetzt die Seitenzahl.
Also auch wieder Petzet.
Kann ich aber nicht nachliefern. Also kann ich nachliefern. Die, und die war aber immer wieder zu Gastspielen und zu Gastinszenierungen. Ja, also nicht mit einer Truppe, sondern so. Dieser Karl Kieser spielte bis 38. Im März 38 flohen die ich jetzt so genannt habe, Sibylle Binder, Heinrich Schnitzer, Albert und Else Bassermann, Ludwig Donat, Janosch Schekeli in die Schweiz. Das war März 38.
Von Wien in die Schweiz.
In die Schweiz, Anschluss, Anführungszeichen, Österreichs. Und Karl Kieser war für 7 Jahre verschollen. Und durch weitere zufällige Recherchen und so weiter haben wir herausgefunden, er tauchte 45 in einem politischen Kabarett wieder auf.
In Wien.
In Wien. Den hatten die Nazis zu Zwangsarbeit verpflichtet. Gesundheitlich praktisch ruiniert. Er begann nochmal als dritte Karriere, hochgerühmt, und ist im Februar 1949 verschieden. Und da hieß es, der bekannte Wiener Schauspieler, der in der Nazizeit durch Straßenarbeiten gezwungen worden war, sich dadurch ein schweres Herzleiden zuzog, hat auf Rat der Ärzte die Ausübung seines Berufs beendet.
Ja, 49 und stirbt 51.
Im Alter von 59. Karl Kieser.
Aber du sagtest, er versuchte, in die Schweiz zu fliehen.
Die flohen, die ich nannte, flohen in die Schweiz. Er blieb in Österreich.
Und wurde mit Berufsverbot belegt.
Berufsverbot und Zwangsarbeit und so weiter. Und letzte Auftritt zusammen auch war wieder mit Albert und Else Bassermann, die wieder zurückgekommen waren nach Europa. Also,
und vielleicht noch als Ausblick auf unser nächstes Gespräch.
Genau, weil ihr reist ja mit den Pfeffermühlen.
Ja, Sibylle Binder, wie du erwähnt hast, kannst du gerne mal selbst die Brücke schlagen.
Zur Pfeffermühle?
Ja.
Ja, weil Karl Kieser ja in der Geschichte der Kampfspiel ist ja mit dem Pfeffermühlen-Team rechtzeitig in die Schweiz gereist. Ja?
Das ist die Darstellung
zu Gastspielen, ja, und so weiter.
Und de facto wissen wir, dass die Pfeffermühle nach der Machtergreifung, der sogenannten Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, sehr schnell das Land verlassen müssen. Und bei unserem nächsten Gespräch kommende Woche werden wir uns ein bisschen der sehr bekannten, aber auf jeden Fall erzählenswerten Geschichte der Kabarettgruppe Die Pfeffermühle annähern.